Wenn ihr in das Neue Testament schaut, oder auch im Alten Testament schaut, dann werdet ihr viele Stellen finden, zum Beispiel oft an den Enden der Briefe, die sowas sagen wie das folgende. Römer 16, Vers 27. Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Oder am Vater unser sagen wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oder im Alten Testament finden wir zum Beispiel in dem Psalm so eine Aussage wie Psalm 29, gebt den Herrn die Ehre, die ihr seinen Namen kennt, die seinen Namen gebührt. Betet den Herrn an in heiligen Festschmuck. Also wir finden im Alten als auch im Neuen Testament, dass wir überall aufgefordert werden, Gott die Ehre zu geben, Gott zu verherrlichen. Und jetzt direkt die erste Frage an euch. Warum? Warum werden wir in der Bibel aufgefordert, Gott zu verherrlichen?
Ja, weil er uns dazu erschaffen hat.
Sehr guter Punkt. Er hat uns dazu erschaffen, ja.
Weil ihm die Ehre gehört.
Weil ihm die Ehre gehört, ja, danke. Noch irgendwas zu ergänzen? Salome. Nee, hat sie nicht. Gott hat uns erschaffen, weil die Ehre ihm gehört. Ich möchte einmal mit uns einige Bibelstellen lesen, die uns einen Eindruck davon geben, warum wir Gott verherrlichen sollen. Die erste Stelle, Römer 15, 8 bis 9. Dort heißt es, denn ich sage, das sagt Paulus in Bezug auf die Nichtjuden, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, damit die Nation aber Gott verherrlichen möchten. Und jetzt gibt er den Grund an, um der Barmherzigkeit oder den Zweck, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen und unter den Nationen und deinen Namen loben. Also Paulus macht klar, die Heiden sollen Gott verherrlichen aufgrund der Barmherzigkeit, die sie erfahren haben. Weil Gott Menschen beruft durch das Evangelium, weil er Menschen ruft in die Beziehung zu ihm, weil Menschen gerettet werden, weil sie Barmherzigkeit erfahren, weil sie gerettet werden, darum sollen sie Gott verherrlichen. Und deshalb ist die erste Antwort, warum sollen wir Gott verherrlichen? Weil wir errettet wurden. Es ist nicht einfach nur so, dass wir Gott verherrlichen sollen, weil wir errettet wurden, sozusagen als Reaktion, sondern dass wir Gott verherrlichen, das spielt da rein, was sagt mir nochmal dein Name hier vorne?
Benny
gesagt hat, ihm gehört die Ehre. Das spielt da mit rein. Es ist nicht so, dass einfach unsere Verherrlichung nur eine Reaktion ist, sondern sie ist unsere Obligation. Es ist unsere Pflicht. Wir lesen das im Alten und Neuen Testament. Gott errettet Menschen mit dem Ziel, dass sie ihn verherrlichen, dass er verherrlicht wird. Zum Beispiel im Alten Testament Jeremia 31, 11. Hört mal, was dort steht. Denn gleich wie der Gürtel um die Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob und Ehren. Also er beschreibt das Folgende, Gott beruft sich Israel und Israel soll der Schmuck, der Gürtel um Gott herum sein, dass er verherrlicht wird. Dazu beruft Israel oder Jesaja 43, Vers 6 bis 7. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her, meine Töchter vom Enden der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja, den ich gemacht habe. Er sagt, ich habe Israel geschaffen. Und hier meint es nicht im Sinne einer Schöpfung, sondern mehr im Sinne der Formung als Nation. Gott hat sich Israel berufen, als Nation geformt, damit sie ihn verherrlichen, damit er verherrlicht wird. Und das finden wir auch im Neuen Testament, im Epheserbrief, das werde ich jetzt nicht extra lesen. Aber Paulus macht klar, sowohl für die Juden als auch für die Heiden gilt das Folgende. Sie sind errettet zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Das ist das Motiv, also warum Gott Menschen errettet. Das ist nicht einfach nur unsere Reaktion, was schon richtig ist. Gott hat uns so gerettet, deshalb verherrlichen wir ihn, deshalb ehren wir ihn. Sondern viel mehr als das, wir sind dazu gerettet worden, damit wir das tun. Also die erste Antwort, Gott gebührt die Ehre, er ist zu verherrlichen, weil wir dazu errettet wurden. Und der dritte Punkt, das wurde gerade gesagt, wer hat das gesagt, wir sind dazu geschaffen worden? Genau, Römer 11 macht das zum Beispiel deutlich, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Also Gott gebührt die Ehre, er ist zu verherrlichen, weil die gesamte Schöpfung, Menschen als auch die unbelebte Schöpfung, dazu geschaffen ist, dass Gott verherrlicht wird. Das ist Gottes Ziel. Dazu sind wir geschaffen worden. Okay, ganz viel verherrlichen gesagt und so weiter und so fort. Was bedeutet eigentlich verherrlichen? Was bedeutet das? Ich meine, wir können ja nicht darüber reden, dass wir Gott verherrlichen wollen, wenn wir kein wirkliches Verständnis haben, was das überhaupt bedeutet. Was würdet ihr sagen? Was bedeutet das Wort verherrlichen?
Groß gemacht werden.
Oder erhöhen. Groß gemacht werden oder erhöhen. Sehr gut, ja. Nee, das ist nicht richtig.
Ihm dienen.
Ihm dienen, ja. Es bedeutet unter anderem, dass sie ihn dienen, ja.
Loben.
Loben, ja.
Sich auch gleichzeitig erniedrigen.
Sich gleichzeitig erniedrigen. Also wir verherrlichen Gott, indem wir uns erniedrigen, ja. Wir machen mal das Folgende. Wir machen mal eine kurze Gruppenarbeit, so 10 bis 15 Minuten. Ihr werdet noch genug von mir hören, aber damit ihr mal ein bisschen selbst arbeitet. Wir wollen eine Gruppenarbeit machen und ihr sollt mal selbst in die Bibel schauen, euch Texte anschauen und dort mal kategorisieren, wie das Wort verherrlicht verstanden wird. Und ich habe schon mal was vorbereitet. Ihr seht hier. Wir haben ja 4 Stunden Zeit, also haben wir ja locker Zeit, das zu machen. Nein. Also, was ist eure Aufgabe? Ich habe hier 3 Kategorien von Bibelstellen. Und eure Aufgabe soll es jetzt sein, einmal herauszuarbeiten, ich habe die Arbeit heute abgenommen, indem ich quasi schon gezeigt habe, dass all diese Stellen irgendwie etwas Gleiches darstellen und einen Aspekt von Verherrlichen beschreiben, oder eine Bedeutungsnuance. Eure Aufgabe soll es jetzt sein, diese Stellen noch durchzulesen im Kontext, das ist nicht super lang, das könnt ihr in der Gruppe machen, euch das teilen. Und dann, dass ihr mal zusammen bestimmt in der Gruppe, was bedeutet Verherrlichen in Kategorie 1, was bedeutet Verherrlichen in Kategorie 2 und was bedeutet Verherrlichen in Kategorie 3. Okay? Alles klar. Setzt euch zusammen, lest euch die Bibelstellen durch und dann sprechen wir gleich zusammen, was Verherrlichen alles bedeuten kann. Machen wir alle. Ich fange mal mit der Gruppe an.
Ja, also beim ersten Punkt ist uns halt aufgefallen, dass man vor allem Gott ehren und loben kann, wenn man dankbar ist. Mhm. Also das war ja gerade Galater 1, 23, 24, da waren sie ja froh, dass Paulus ja umgekehrt ist von seinem alten Weg und eben auch jetzt jünger geworden ist. Ja, genau.
Also mit anderen Worten, was würdest du sagen, was bedeutet verherrlichen?
Einfach dankbar sein.
Dankbar sein. Stimmen wir uns so.
Was sagt ihr? Was sagt ihr?
Ja, das Gleiche.
Was sagt ihr?
Ich glaube, dass völlig situationsunabhängig ist, wann und wie oder weshalb man Gott loben und preisen kann. Ob jetzt mit einem selbst was passiert ist, ob jemand anderem was widerfahren ist, was gut oder schlecht ist. Das hat alles seinen Sinn.
Das heißt, Gott verherrlichen heißt, Gott
in allem.
In einem zu danken. Okay, super, danke. Dritte Gruppe.
Die Stellen, die wir da oben unter 1 gefunden haben, da hat Gott ja jeweils immer etwas gewirkt. Verschiedene Dinge, mal ein Wunder, mal hat jemand geheilt, mal hat sich ein Paulus bekehrt, beziehungsweise, also Gott ist ihm begegnet und dafür wird er jeweils immer gepriesen, also geehrt.
Super, danke. Jetzt hast du aber gesagt, Gott wird verherrlicht und verehrt. Also was würdest du sagen, verherrlichen, umschrieben heißt?
Gott loben für die Dinge, die er tut.
Gott loben, alles klar. Danke. Ja, bitte, Gruppe.
Ja, also auch so in die ähnliche Richtung gehen, dass Gott hat ja verschiedene Sachen getan und dafür haben die Christen vorgelesen, Gott gelobt mit Worten. Man kann natürlich auch, wie man sich verhält, aber das ist, glaube ich, der nächste Punkt. Ja, genau, dazu zu sagen.
Also Gott loben mit Worten.
Ja.
Ja, sehr guter Punkt. Alles klar, zweite Kategorie. Aber dann fangen wir hier an, diesmal.
Also, völlige Hingabe, würde ich sagen. Weil da war auf die Stelle aus Römer, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas, alles.
Nee.
Wir hatten zwei. Achso, ja. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Aber wir haben gesagt, irgendwie, Gott verherrlicht als eine Reaktion auf etwas. Oder die Folgen.
Also wenn du es umschreiben würdest, verherrlichen, Gott verherrlichen heißt?
Auf ihn reagieren.
Auf Gott reagieren, okay. Zweite Gruppe?
Ja, wir hatten da jetzt so ein bisschen halt, also Ehrfurcht vor Gott
haben. Ehrfurcht vor Gott haben,
genau.
Ja.
Also okay. Ja, dass man halt einfach, wenn man wirklich von Gott überführt wird, dass man nicht anders kann, als ihn zu verherrlichen. Und dass man halt Ehrfurcht wirklich.
Ehrfurcht haben, ja.
Also auch irgendwie Demut.
Demut auch, ja.
Ja, wir haben auch Ehrfurcht. In dem Sinne nicht, dass wir vor ihm Angst haben, sondern weil er ein großer Gott ist, der wirklich alles erschaffen hat, der mächtig ist.
Ja.
Und dementsprechend. Ist nicht nur ein liebender Vater, sondern auch ein Gott, der zu fürchten ist.
Sehr guter Stichpunkt. Du hast von der Größe Gottes gesprochen. Ne? Sehr guter Punkt. Ehrfurcht, Größe Gottes. Eure Gruppe?
Ja, uns ist halt auch noch aufgefallen, dass man eigentlich nur Gott ehren kann, wenn man ihn überhaupt erkannt hat. Der Hauptmann, der hat erkannt und dann hat er ihn gepriesen. Oder die Pharisäer, die haben ihn nicht erkannt und deswegen haben sie auch nur geheuchelt, als sie ihn sozusagen geehrt haben.
Sehr gut, Doktor. Cool, ey, macht das richtig gut. Ich komme gleich zur Auflösung. Dritte Kategorie. Ich fange wieder hier an. Dritte Kategorie.
Also beim letzten hatten wir eigentlich, dass man Gott mit seinem ganzen Leben ehrt, egal was man tut, in jeder Handlung und allen Dingen. Also einige die Gedanken einstellen zu haben.
Ja. Ja, alles klar, danke. Ja.
Ja, nicht.
Du bist der Gruppensprecher.
Ja, wir haben genau das Gleiche.
Klassensprecher, ja.
Aber nicht in dem Sinne, in dem wir versuchen, Gott irgendwie ein Opfer zu geben, sondern indem wir ihn, also sein Sohn ehrlicher werden, widerspiegeln und für ihn Früchte bringen.
Das hat was mit Aktivität zu tun.
Genau, richtig. Ja. Also, Essig Korinther 6, 20. Fast das schön zu sagen.
Verherrlich Gott mit euren Leibern.
Ob ihr essen oder trinken, alles.
Das ist
10.
Das ist 10, ja.
Genau.
Alles gut.
Ja. Ja, wir können es auch mal anschließen. Wir haben den selben Punkt, dass wir mit unseren Leibern beherrlichen sollen.
Wie ich das vorhin schon gesagt habe, das ist völlig.
Ja.
Wirklich. Wenn man steht, der erste trinkt es auch nicht zu, weil das sehr gut
ist. Alles klar. Vielen Dank, habt ihr wirklich gut gemacht. Bin ich wirklich beeindruckt, wie ihr das zusammengefasst habt. Ich würde sagen, ihr habt das sehr gut zusammengefasst. Und ich gebe einmal die Zusammenfassung wieder. Wir haben zum Beispiel so Stellen wie im Psalm 86, Vers 9. Wenn es heißt, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Und wenn ihr diese Stelle sieht, dann merkt man ganz schnell, okay, hier heißt verherrlichen, anbeten. Und diese Stellen in in der ersten Kategorie, haben alle damit etwas zu tun, dass wir, wie es einer gesagt hat, mit Worten oder mit unserem Mund, also mündlich, verbal etwas tun, dass wir Gott loben. Ne? Das sehen wir zum Beispiel in Römer 15, Vers 8. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, die Stelle habe ich eben schon gelesen, damit aber die Nationen aber Gott verherrlichen möchten. Und dann zitiert er diesen Psalm, wo er sagt, darum werde ich dich bekennen und unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Ne? Gott verherrlichen in dieser ersten Kategorie heißt, Gottes Größe, wie das Hippo gerade gesagt hat, dieses Gottes Größe zu anerkennen, zu begreifen, in Anbetracht dessen, was er tut, seine Taten, seine Werke, seine Wunder, und in Anbetracht dieser Tatsache, Gott mündlich, mit dem Mund, verbal zu loben. Das ist das, was wir uns öfter vorstellen, wenn wir an Verherrlichen denken. Ein Lobpreisteam, das Musik macht und Gott lobt. Das heißt Verherrlichen. Aber Verherrlichen heißt noch mehr. Die zweite Kategorie, das habt ihr auch gut zusammengefasst. Und dazu gehören Textstellen wie, ich lese nur eine, Offenbarung 11, wo es heißt, und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet. Und die übrigen gerieten in Furcht und gaben Gott des Himmels Ehre. Es geht hier ja nicht um fromme Menschen, sondern es geht sogar um Leute, die gegen Gott rebellieren. Gegen ihn sind sozusagen und sogar die Zeugen Gottes umgebracht haben. Und jetzt heißt es, dass Gott ein Erdbeben schickt und dass ein großer Teil stirbt. Und jetzt überkommt einige die Ehrfurcht. Und sie geben dann so Gott die Ehre. Und ihr könnt euch denken, es scheint hier nicht gesagt zu sein, dass ihr anfängt, Gott zu loben. Herr, danke, dass du uns ein Erdbeben geschickt hast und dass ein großer Teil der Menschen jetzt weg ist. Sondern über sie kommt die Angst, die Furcht und sie geben Gott die Ehre. Das heißt, Gott verherrlichen heißt, das hat eine Gruppe eben gerade sehr gut zusammengefasst. Es bedeutet erstens, dass wir Gottes Größe erkennen. Und es bedeutet zweitens, dass wir diese Größe in Anbetracht der Taten und Werke und das, was Gott tut, anerkennen. Das ist das, was ihr beschrieben habt als Ehrfurcht. Das ist ein bisschen unterschiedlich als Gott zu loben, zu preisen. Es hängt zusammen, aber es ist unterschiedlich. Denn auch die letzten Endes Gott nicht lieben, werden eines Tages, wie die Bibel sagt, sich vor Christus beugen. Und sie werden ihm die Ehre geben, aber natürlich nicht im Sinne von Halleluja Jesus, sondern sie werden Jesu und seine Herrlichkeit und seine Größe erkennen und sie werden seine Macht, seine Herrlichkeit anerkennen und ihn fürchten. Und die dritte Kategorie, die auch sehr gut zusammengefasst, zum Beispiel, ich finde, da wird es am deutlichsten, in Johannes 5, 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und hier macht Jesus deutlich, es geht darum, dass Gottes Größe sichtbar wird, dass ihr Ausdruck verliehen wird. Sie sollen Frucht bringen, damit Gott verherrlicht wird, damit sein Wesen, seine Herrlichkeit unterstrichen wird. Also ich würde deshalb sagen, Gott zu verherrlichen, dieser dritten Kategorie, heißt Gottes Größe in Anbetracht seiner Taten mit dem Leben, das habt ihr alle durchgängig gesagt, aktiv also, zum Ausdruck zu bringen, durch unser Handeln. Also drei Arten, auf drei verschiedene Arten und Weisen kann man Verherrlichung stellen. Erstens, dass wir Gottes Größe mit unseren Mündern verbal loben also. Zweitens, dass wir Gottes Größe erkennen und anerkennen, also mit unserem Verstand oder mit unserem Herz, also kognitiv, wenn man so will. Und drittens, dass wir Gott und seine Größe mit unserem Leben, mit dem, was wir tun und unsere Handlungen unterstreichen, dass wir das zum Ausdruck bringen, wie groß Gott ist. Also ethisch, mit unserem Leben, aktiv. Oder wenn ihr das alles zusammenfassen wollt und ihr eine kurze Definition haben wollt, was Verherrlichen bedeutet, und ihr dann in euren Alltag geht und ich frage, okay, wie kann ich jetzt Gott verherrlichen? Dann würde ich Folgendes sagen, Gott verherrlichen ist kurz gesagt, es bedeutet, Gott groß zu machen. Mit dem Mund, mit dem Verstand, in dem wir ihn erkennen, ihn anerkennen, Ehrfurcht vor ihm bringen und indem wir aktiv so leben, dass Gott groß gemacht wird. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Definitionen einmal gemacht haben, weil wie anders sonst sollen wir uns in der Praxis fragen oder das umsetzen, Gott zu verherrlichen, wenn wir nicht wirklich wissen, was das heißt. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir wissen, was es heißt, Gott zu verherrlichen. Aber jetzt kommen wir zu der heißen Frage, warum wir sicherlich alle hier sind, nämlich, wie machen wir das? Wie verherrlichen wir Gott? Wir haben begriffen, was verherrlichen bedeutet, aber wie machen wir das jetzt ganz praktisch? Und ich möchte jetzt mit uns einige Punkte durchgehen. Einige werden ausführlicher sein, einige werden etwas kürzer sein, einiges wird schneller sein. Aber schreibt ruhig einiges auf, stellt mir nachher Fragen und wie gesagt, ihr kriegt nachher ein Handout nochmal, damit ihr die Gedanken noch einmal zusammengefasst vor euch habt. Paulus sagt in 1. Korinther 10, 31, die Stelle habt ihr gerade gelesen, ob ihr nun esst oder trinkt, oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also unser ganzes Leben, unsere ganze Praxis soll zu Gottes Ehre sein. Und wenn er sagt alles, dann meint er tatsächlich alles. Ich weiß, als ich das erste Mal diese Stelle gelesen habe, war das so, alter Paulus, meinst du das ernst? Alles. Wie kann ich überhaupt essen zur Ehre Gottes? Wie kann ich ein Glas Wasser trinken zur Ehre Gottes? Wie kann ich in so einem Klassenraum wie hier sitzen zur Ehre Gottes? Und Paulus würde sagen, das können wir. Aber wie machen wir das? Und ich würde sagen, die Grundlage dessen ist das, was wir schon eben angesprochen haben. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer, er ist Gott, er steht im Zentrum des Universums und alle Augen sollen auf ihn gerichtet sein. Das ist die Basis. Das Problem ist nur, dass der Mensch diese Göttlichkeit, diese Herrlichkeit Gottes nicht anerkennt. Wir lesen mal Römer 1, die Verse 20 bis 21. Lies das einmal jemand mit uns, bitte. Römer 1, Verse 20 bis 21.
Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen, und ihr unverständiges Herz verfinstert würde.
Dankeschön. Was sagt Paulus hier?
Jeder Mensch kann Gott erkennen oder erkennt Gott. Mhm. Und er hat demnach keine Ausrede.
Mhm. Und was ist das Problem?
Ja, dass jeder Mensch schuldig ist.
Genau. Warum ist er schuldig?
Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen.
Genau. Sie haben ihn nicht als Gott gepriesen. Gott offenbart sich in dieser herrlichen Natur. Gott zeigt seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Aber was tut der Mensch, der Gottes Herrlichkeit, Gottes Göttlichkeit in der Natur sieht? Er entehrt Gott, indem er eben Gott nicht anerkennt, obwohl er Gottes Herrlichkeit erkennt. Ihr erinnert euch an unsere Definition. Natürliche Mensch erkennt Gottes Herrlichkeit, doch er erkennt sie nicht an. Und wenn wir uns also fragen, wie wir Gott verherrlichen können, dann ist die Antwort, indem wir genau das Gegenteil tun. Indem wir Gottes Göttlichkeit anerkennen. Und jetzt fragt ihr euch, Rudi, wir sind doch alle Christen und wir wären ja nicht hier, wenn wir nicht Gottes Göttlichkeit anerkennen würden. Der Punkt ist leider, dass wir das zwar tun, aber oft nur in der Theorie. Wir lesen mal weiter. Paulus macht hier nämlich klar, was das Grundproblem des Menschen ist. Dass das Grundproblem des Menschen tatsächlich sogar ist, dass er Gottes Göttlichkeit nicht anerkennt. Das haben wir sehr deutlich in Rudis Predigt, dem anderen Rudi, dem hellen Rudi, dem weißen Rudi, haben wir das gehört. Wir lesen mal Römer 1, 24, also einige Verse weiter. Kann das einer nochmal lesen? Römer 1, Vers 24.
Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren.
Das war 24?
Ja.
Welcher Vers ist das mit an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes 23. und so? 23, genau, natürlich meinte ich 23. Nochmal 23, bitte.
Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.
Genau. Paulus macht dir klar, was das Urproblem des Menschen ist. Wir denken ja oft, dass Sünde... Was ist Sünde? Ich frage das mal. Was ist Sünde?
Gegen Gott rebellieren.
Gegen Gott rebellieren, ja. Wir denken ja oft, oder auch die Welt denkt ja oft, Sünde ist die Übertretung eines Gebotes. Wenn das Gebot heißt, du sollst nicht stehlen, und du stiehlst, dann hast du das Gebot übertreten und dann hast du gesündigt. Aber Paulus macht klar, dass das Problem der Sünde viel früher anfängt. Paulus macht klar, dass das Problem des Menschen das ist, dass er Gottes Göttlichkeit nicht anerkennt, dass er Gott nicht dient, sondern dass er Götzendienst betreibt. Das haben wir auch mehrmals heute gehört. Wir sehen das hier. Das heißt, sie vertauschen, der Mensch vertauscht die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes und ersetzt sie mit dem Abbild des Vergänglichen. C.S. Lewis sagt nicht umsonst, dass unsere Herzen eine Götzenfabrik sind. Wir alle haben unsere Götzen. Und wenn wir sündigen, dann sündigen wir, weil wir nicht Gott im Zentrum des Universums betrachten, nicht Gott als den Herrn der Herrlichkeit im Universum, sondern irgendetwas anderes. Wir beten irgendetwas anderes an, anstelle von Gott. Wir ersetzen Gott mit etwas anderes. Sei es mit uns selbst, mit unseren Interessen oder mit irgendeiner anderen Sache. Wenn du sexuelle Gelüste hast, sexuelle Probleme, wenn du in sexuellen Sünden steckst, dann, weil dich deine sexuelle Befriedigung wichtiger ist als Gott und seine Befriedigung, die er dir geben kann. Und wenn du einer bist, der ständig über andere lästert, dann möglicherweise, weil deine eigene Unsicherheit oder dein eigener Stolz dir wichtiger sind, weil du ihm mehr Anbetung bringst als Gott. Du verwandelst die Herrlichkeit, die Göttlichkeit, die allein Gott gehört, in irgendwas anderes um und ersetzt es. Das ist das Problem. Also wenn du dich fragst, im Prinzip unser allererster Punkt, gewissermaßen das Basic überhaupt. Wenn du dich fragst, wie kann ich Gott ganz praktisch in meinem Leben verherrlichen, dann indem du Gott und deine Göttlichkeit anerkennst. Und das bedeutet, kann ganz praktisch bedeuten, dass du dich Gott übergibst, Tag für Tag. Wenn du aufstehst, dann sag Gott, du bist mein Gott. Und sei dir bewusst, was Sünde ist. Sünde ist nicht einfach nur, ups, ein Fehler, sondern Sünde ist Rebellion gegen Gott, der Angriff auf Gott, die Entgöttlichung Gottes. Wenn du dich fragst, wie kann ich Gott verherrlichen, dann indem du sagst, Gott, du bist mein Gott, erkenne Gottes Göttlichkeit an und stell dich bewusst auf Gottes Seite und halte Sünde nicht für irgendetwas Unwichtiges. Auch als Christ. Und eine andere Sache, die noch dazugehört, wir erkennen Gottes Göttlichkeit an, indem wir das tun, was der natürliche Mensch auch nicht tut. Es heißt ja, sie erkennen Gottes Herrlichkeit, aber sie danken ihm nicht. Das heißt, wenn du dich fragst, wie du Gott ganz praktisch verherrlichen kannst, dann indem du ihm sagst, danke. Wenn du morgens aufstehst, dann guck nicht zuerst auf dein Handy, geh nicht zuerst auf Facebook oder sonst was, sondern danke Gott, dass du lebst und dass dein Herz schlägt. Ich sage das mal ganz bewusst drastisch und ich beziehe mich damit selber mit rein und ich muss echt sagen, das war für mich in der Vorbereitung wie so eine Peitsche ins Gesicht. Es grenzt an Unverschämtheit, dass wir die Gabe, die Gott uns gibt, für selbstverständlich halten. Es ist nicht so. Ein Leben der Dankbarkeit zu führen, Gott Danke zu sagen, in den kleinen Dingen und natürlich umso mehr in den großen Dingen, die er an uns tut, das heißt es, Gott zu verherrlichen, Gottes Göttlichkeit anzuerkennen. Also lasst uns Gott Danke sagen. Das ist der erste Punkt. Es kommt, wie gesagt, noch einige. Der zweite Punkt, wir verherrlichen Gott, indem wir das Folgende tun, als Imperativ formuliert, lebe in deiner gottgegebenen Rolle als Mensch. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, Gott gibt ihm eine Rolle als Mensch, warum Mensch? Der Punkt ist, wir sind nicht als Christen geschaffen worden, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, sondern wir sind als Menschen geschaffen worden. Und tatsächlich ist unser Christsein nichts anderes als die Wiederherstellung unserer eigentlichen Menschlichkeit. Quasi die Wiederherstellung zu unserem eigentlichen Ziel. Das haben wir vorhin gesagt. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Und wir sind von Gott geschaffen und haben von ihm eine Rolle bekommen. Wir sollen eine Aufgabe erledigen. Und klar ist natürlich, wenn Gott uns einen Auftrag gibt und wir ihn tun, dann ehren wir ihn, indem wir das tun. Also lebe deine gottgegebene Rolle. Und das bedeutet unter anderem, dass du ein Reflektor sein sollst. Sei ein Reflektor Gottes. Was meine ich damit? Lies mal bitte mit uns 1. Mose 1, 26 bis 27. Und wir werden jetzt für im Prinzip bis zum Schluss in 1. Mose 1 bis 2 drinnen stecken und uns da anschauen, was sagt uns denn Gottes Wort, was sagt uns denn der Anfang über die Bestimmung des Menschen, über die Rolle des Menschen. Wer liest mit uns 1. Mose 1, 26 bis 27?
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib.
Danke. Der Text sagt uns also, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Und das ist interessant, wir haben ja eben schon erwähnt, brauchen wir jetzt nicht super lang aufzuführen, aber wir haben ja eben schon erwähnt, dass der Schöpfungsbericht beschrieben wird als eine Art Tempelbau. Und wenn ihr euch die alten Völker damals um Israel anschaut, ihre Erzählungen, dann ist es oft so, dass bei Tempelbauten es so war, dass in einem bestimmten Prozess der Einweihung des Tempels, der, ihr werdet es raten, auf 7 Tage ging, wie unser Schöpfungsbericht, dass innerhalb dieses Prozesses, wie dieser Tempel eingeweiht wird, mit dem Höhepunkt, wo der Gott quasi Präsenz einnimmt in diesem Tempel, dass das Bild dieses Gottes in den Tempel gesetzt wird, als Ausdruck, dass hier die Manifestation Gottes ist, dass hier Gottes Präsenz sichtbar wird. Und ich denke, es ist bewusst diese Ähnlichkeit aufgebaut worden. Wenn der Text uns hier also sagt, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, dann will der Text uns sagen, dass wir geschaffen sind, um Gott zu reflektieren, Gott wiederzuspiegeln in seinen Eigenschaften. Dass wir quasi gewissermaßen die Präsenz Gottes ausdrücken. Wir sind Reflektoren Gottes und das bedeutet, dass wir so sind, wie Gott ist. Und das bedeutet unter anderem, dass wir heilig sind. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich frage mal in die Runde. Was bedeutet heilig?
Abgesondert.
Abgesondert. Ja, noch was? Ich kenne oft Definitionen, die sagen, heilig bedeutet so viel wie rein oder heilig bedeutet so viel wie moralisch. Und ich denke sehr wohl, dass Heiligsein damit etwas zu tun hat. Aber wenn man im Alten Testament vor allem schaut, dann merkt man, dass heilig mehr ist als einfach nur abgesondert, obwohl das sehr wohl das bedeutet. Ich habe vorhin diese Stelle aus Jesaja 6, 3 zitiert. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Ich denke nicht, dass Jesaja uns sagen will, abgesondert, abgesondert, abgesondert ist der Herr der Herrscher. Oder rein, rein, rein ist der Herr der Herrscher. Oder moralisch, moralisch, moralisch ist der Herr der Herrscher. Sondern wenn ihr in das Alte Testament schaut, dann merkt man, dass das Wort heilig, kadosch, schon fast sowas ist wie ein Gottwort. Ein Wort, das quasi für Gott reserviert ist. Wenn wir uns fragen, was ist Gott, dann ist Gott heilig. Und alles, was mit ihnen in Beziehung steht, ist dann auch heilig. Die Geräte im Tempel, die Kleidung der Priester, die Priester selbst, die Tiere, die geschlachtet werden und sind in diesem Sinne dann abgesondert oder rein oder besonders abgegrenzt für den Dienst. Aber heilig ist sozusagen ein Wort, was Gottes Wesen beschreibt. Und wenn Gott zu uns, zu dem Volk Israel sagt, in 3. Mose 19, 2, und Petrus das später im 1. Petrusbrief aufnimmt. Wenn es heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig, dann sagt uns Gott nicht einfach, seid abgesondert, sondern reflektiert das, was ich bin. Seid Reflektoren, seid heilig. Jesus sagt in Matthäus 15, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der den Himmel ist, verherrlichen. Wir sollen quasi wie der Mond sein, der, wie wir ja alle wissen, selber gar nicht Licht ausstrahlt, sondern nur das Sonnenlicht reflektiert. Wenn du dich fragst, wie du ganz praktisch Gott verherrlichen kannst in deinem Alltag, dann lebe so, dass du Gott widerspiegelst. Sei ein Reflektor Gottes. Denn es ist so, wir werden von unserer Umwelt beobachtet. Und die Leute schließen über unser Verhalten auf unseren Glauben und letztlich auf Gott. So wie Menschen, Kinder und die Art und Weise, wie sie sich verhalten, daraus Rückschlüsse ziehen auf die Erziehung der Eltern beziehungsweise auf die Erziehung selbst. Und deshalb lebe so, dass in allem, was du tust, Gott gut dasteht. Lebe so, dass die Menschen merken, dass du zu Gott gehörst. Lebe so, dass Gott groß gemacht wird. In der Schule, in der Arbeit, in der Uni, in der Familie, in der Nachbarschaft. Überdenke deshalb die Art und Weise, wie du redest. Die Art und Weise, wie du dich gibst, dein Charakter. Und das bedeutet, hat zum Beispiel Konsequenzen. Ich mache mal kurz das Licht an. Das bedeutet zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir Filme gucken oder was für Filme wir gucken. Was für Musik wir hören. Ich sage das aus Erfahrung, weil ich manchmal gemerkt habe, vor allem in der Vergangenheit, so, ich mache eigentlich voll die Kompromisse. Ich stehe voll auf gute Urban Music, R&B, Rap und so weiter. Was? Aber so bestimmte Sachen, die ich höre, die sind nicht wirklich gottverherrlichend. Frage dich, wenn du Filme schaust, Serien schaust, nicht, wie stehe ich gut da? Wie viel darf die Serie, der Film oder sonst was ich konsumiere oder die Games, die ich spiele, wie viel Vulgäres oder wie viel was unter der Gürtellinie darf das noch haben, damit ich noch ein gutes Gewissen habe und nicht da das noch konsumiere? Sondern stelle die Frage, wie steht Gott gut da? Und vor allem, wenn du unter Beobachtung stehst, wenn du in deiner Umwelt bist. Wenn wir das tun, dann verherrlichen wir Gott, indem wir Reflektoren Gottes sind. Ein weiterer Punkt, in dem wir unsere Rolle als Menschen leben, ist, dass wir königliche Verantwortungsträger sind. Wir sind königliche Verantwortungsträger. Wo nehme ich das? Wir lesen einmal, oder ich lese es mal selbst vor, 1. Mose 1, 26. Da ist es über die Menschen. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und so weiter. Und dann in Vers 28, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Und was hier der Anfang der Bibel schon klar macht, wir sind als Menschen mit einer krassen Würde ausgezeichnet. Wir sind quasi royale Repräsentanten Gottes. Wir sollen quasi Könige sein auf dieser Erde und auch das in unserem Umgang mit der Welt zum Ausdruck bringen. Wir sollen sie uns untertan machen, wir sollen herrschen. Königin Israels waren nicht nur Personen, die eine besondere Würde hatten, sondern sie waren auch Verpfleger, sie waren Erhalter, sie waren Versorger. Sie haben Verantwortung getragen für die, die um ihn sind, für die sie sich kümmern sollten. Und auch wir sollten, wenn wir königliche Repräsentanten sind, uns die Frage stellen, inwieweit wir Verantwortung tragen für unsere Umwelt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Öko-Fritze, überhaupt nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich glaube, wenn wir Könige, wenn wir Verantwortungsträger sind, wenn wir herrschen sollen über die Natur und alles drumherum, dann müssen wir tatsächlich Verantwortung tragen für unsere Umwelt. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir überlegen, was wir essen und wo wir essen. Ich bin ein absoluter Fleischfresser. Ich liebe Fleisch. Aber ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich so weit bin, dass ich anfange, irgendwie so pingelig zu werden. Ich bin nicht pingelig, aber ich überlege mir, oder meine Frau und ich, wir überlegen uns, was für Fleisch wir kaufen. Denn ich möchte kein Fleisch kaufen, das ist jetzt wieder natürlich nur ein Beispiel, wo ich weiß, das kostet einen Euro oder was, und die Tiere werden behandelt wie sonst was. Versteht ihr, es geht nicht darum, dass wir uns darauf ein Gesetz machen. Oder wir brauchen auch nicht so tun, dass wir irgendwie die Welt verändern oder so. Ist nicht so. Der Mensch hat ein böses Herz, ist korrupt, haben wir gehört. Und das wird sich nicht ändern. Aber wenn wir so etwas tun zum Beispiel, dann bringen wir unsere Verantwortung zum Ausdruck. Ich bin, wie gesagt, ein absoluter Fleischfresser, aber ich will mir überlegen, was für Fleisch ich kaufe oder wie viel Fleisch ich kaufe. Ja? Ich sage immer, eine der schlimmsten Dinge für mich wäre, wenn meine Tochter Salome kommen würde und mir sagen würde, Papa, ich bin Vegetarier, ich esse keine Chicken Wings mehr. Das wäre schlimm für mich. Das wäre schlimm. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir Verantwortung tragen, dann kann das bedeuten, konkret, dass wir auch überlegen, was wir essen. Wie wir essen, wie viel wir essen, wie viel Fleisch wir essen zum Beispiel. Das bedeutet natürlich auch, wie wir insgesamt umgehen mit den Tieren. Das bedeutet natürlich auch, wie wir mit der unbelebten Welt umgehen, wie wir mit unserem Müll umgehen. Das sind alles so praktisch so Fragen, wo man gar nicht erwarten würde, dass man in so einem Thema darüber spricht, Soli Deo Gloria. Aber ich glaube, ich hoffe, es wird euch deutlich, dass das sehr wohl implizit gesagt wird. Wir sind Herrscher über unsere Umwelt. Und das bedeutet auch, wir sollen Verantwortung tragen. Und wir tragen nicht nur Verantwortung über die unbelebte Umwelt oder die Tiere. Ich denke, wir sollen auch Verantwortung tragen für unsere menschliche Umwelt. Das kann bedeuten, zum Beispiel, dass wir wählen gehen. Das kann vielleicht sogar bedeuten, dass wir soziales Engagement zeigen, politisch aktiv werden. Nicht im Großen, aber dass wir Verantwortung tragen. In der Schule, in der Arbeit oder sonst wo. Wir sind in diese Welt gesetzt, um Verantwortungsträger, königliche Verantwortungsträger für unsere Umwelt zu sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe selber auch nicht gehört. Aber ich habe das studiert und habe gemerkt, krass, ja. Wir haben Verantwortung für unsere Umwelt. Noch ein weiterer Punkt. Handle als kreativer Diener Gottes. Und ich lese das jetzt nicht lange, aber wenn ihr 1. Mose 2 lest, oder 1. Mose 2, 4 bis 6, dann werdet ihr lesen, oder 1. Mose 2, Vers 8, oder 1. Mose 2, Vers 15, da werdet ihr sehen, dass dort beschrieben wird, dass der Mensch einer sein soll, der den Garten bebaut, der sich die Erde untertan machen soll, und so weiter. Wir sollen quasi, oder der erste Mensch wurde in einen Garten gesetzt, um ihn zu bebauen. Er hat von Gott Intelligenz bekommen. Er hat von Gott kreative Fähigkeiten bekommen. Er soll schöpferisch tätig werden. Er soll Kultur schaffen. Und er soll dienen, er soll arbeiten. Und das bedeutet, wenn du dich fragst, wie kann ich Gott ganz praktisch verherrlichen, dann, indem du deine Arbeit oder das, was du in der Schule oder Uni oder sonst was tust, indem du das gewissenhaft und richtig tust. Deshalb heißt es in Kolosser 3, 17. Und alles, was sie tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn. Gib dir Mühe, sei nicht faul. Arbeit ist von Gott gegeben. Und er hat jeden von uns Intelligenz gegeben, Fähigkeiten gegeben, damit wir arbeiten, damit wir dienen, damit wir auch kulturell tätig werden, damit wir Kultur schaffen. Das bedeutet für die Gemeinde, setz dich in deiner Gemeinde ein mit den Gaben, die du hast. All das bedeutet, dass wir unsere Kreativität einsetzen, die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ein weiterer Punkt, ich habe euch gesagt, das wären einige Punkte. Lebe als Priester Gottes. Jetzt fragt er, wie kommt er jetzt darauf? Jetzt übertreibt er. Woher nimmt er das jetzt? 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und jetzt fragt euch, was hat das mit Priester sein zu tun? Diese Begriffe, die hier verwendet werden, bebauen und bewahren, die auch anders übersetzt werden können, treten immer im Alten Testament auf, wenn sie zusammen auftreten, immer im Zusammenhang des Priesterdienstes oder des Gottesdienstes auf. Der Priester ist einer, der wörtlich eigentlich das Wort dient bzw. bewahrt. Und der Kontext von 1. Mose 2 macht deutlich, Adam sollte ein Priester sein. Adam sollte ein Priester sein, der Gottes Wort, Gottes Gebot, was er bekommen hat, bewahren und halten sollte und entsprechend vor Gott dienen sollte. Lebe als Priester, und das bedeutet, lies Gottes Wort. Was bedeutet unter anderem ein Priester zu sein, Gottes Gedanken zu kennen, in die Beziehung zu stehen? Und mach deine stille Zeit nicht einfach nur als ein Pflichtgefühl, weil ich muss ja morgens aufstehen und das lesen, das gehört ja irgendwie zu meinem Christsein dazu, sondern sei dir bewusst, du bist als Priester darauf angewiesen, zu begreifen, was Gottes Gedanken sind, wie du als Priester vor Gott leben sollst. Und vor allem, komm zum Staunen über das, was du liest. Wir haben diese Stelle vorhin in Römer 11, 36 gelesen, wo Paulus sagt, ihm gebührt alle Ehrlichkeit. Wisst ihr, warum Paulus da hinkommt? Warum er auf einmal so anfängt, Gott zu loben? Liest einer vielleicht mal mit uns Römer 11, Verse 33 bis 35.
Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat Gottes Herrn, wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden?
Merkt ihr, was Paulus hier macht? Er hat vorher in den Kapiteln über Gottes Heilsplan geredet. Was er in Gottes Wort entdeckt hat, wie Gott in seiner unglaublichen Weisheit Israel beruft, ist verstockt, die Heiden hineinruft in das Volk, Israel verstockt, aber auch wieder reinruft und so wieder in das Volk hineinruft und sagt, wer hätte das gedacht? Wie unglaublich ist das? Was sind das für unglaubliche Wege, die Gott hier geht, die er in seinem Wort offenbart? Und weil er das tut, kommt er zum Staunen und sagt zum Schluss, alle Ehre Gott. Wenn du die Bibel liest, dann lies sie mit dieser Intention, dass du über Gott staunen willst. Ihr erinnert euch an unsere Definition, indem du Gott erkennst und ihn seine Größe, seine Göttlichkeit anerkennst. Das tun wir, wenn wir Gottes Wort lesen. Versteht ihr? Das ist nicht einfach nur ein, ich erledige jetzt meine fromme Pflicht, sondern wir wollen Gottes Wort lesen, um verändert zu werden. Und wir wollen es lesen, um Gott daran zu erkennen und ihm dadurch Ehre zu geben. Lies eine mit uns, 1. Petrus 2, Vers 9. Und dann die Frage, was bedeutet es, ein Priester zu sein?
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, wie ihr einst nicht ein Volk wart.
Also, was bedeutet es, wenn wir diese Stelle gelesen haben, ein Priester Gottes zu sein? Was bedeutet das unter anderem? Wir haben ja einige schon genannt. Was würdet ihr sagen?
Von Gott weitererzählen.
Von Gott weitererzählen. Wir sind Zeugen Gottes. Erzähl von Gott und erzähl von Gottes herrlichen Evangelium. Ihr habt heute von Jochen gehört, was für Schritte man da gehen kann, um das gerecht zu werden. Aber du verherrlichst Gott, indem du Priester bist. Und du bist Priester, indem du unter anderem Zeuge bist. Also gib Gottes Wort weiter. Sprech mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn, vielleicht sogar in deiner Familie, die Jesus nicht kennen. Tu das. Und so kannst du Gott ganz praktisch verherrlichen. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Punkt. Wie verherrlichen wir Gott? Wir verherrlichen Gott, indem wir Gottes Gaben genießen. In 1. Mose 1, 27 heißt es, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Das heißt, wenn du dich fragst, wie du Gott ganz praktisch verherrlichen kannst, dann genieße dein Frausein. Kauf dir schöne Klamotten und Make-up bei, keine Ahnung, Zara und Zalando und ihr wisst alle, wo ihr einkauft. Ne? In Klammern natürlich, stell dir auch da die Frage, woher kommen die Sachen, die ich kaufe? Aber mach das. Es ist Gottes Gabe. Du darfst dich schön machen. Und du darfst dir deine Lieblingssachen kaufen. Aber bei all dem, mach es nicht zu deinem Götzen. Und werde nicht oberflächlich. Und mach dein äußerliches Erscheinungsbild nicht zu dem, worüber du dich definierst. Aber du darfst deine Frau sein Leben. Mach dir eine schöne Frisur und was weiß ich. Das ist wunderbar. Und für die Männer, genieße dein Mannsein. Kauf dir deine Lieblingskonsole, kauf dir deine Lieblingssneaker, triff dich mit deinen Freunden, trink ein gutes Bier. Es sind Gottes Gaben und wir dürfen sie genießen. Und wir dürfen auch die Nahrung genießen, die Gott uns gibt. Gott gibt Adam und Eva die Nahrung und sagt, hier, ihr habt alles. Und am Ende sagt er, es ist alles gut. Paulus zum Beispiel, ich lese mal einige Stellen, sagt das folgende in 1. Timotheus 6, Vers 17. Eine der letzten Sachen, die jetzt Timotheus sagt in dem Brief. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf ungewissertes Reichtum zu hoffen und jetzt kommt, sondern auf Gott, der uns alles darreicht zum Genuss. Gott hat uns Nahrung gegeben, damit wir sie genießen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ihr einen richtig saftigen, schönen Double Beef Burger esst, dann verherrlicht ihr Gott, indem ihr das genießt in Dankbarkeit. Wenn ihr eure Lieblingsspeise isst, verherrlicht ihr Gott. Wenn ich meine heißgeliebten, selbstgemachten Chicken Wings esse und darüber bete und Gott danke, ihr merkt, ich liebe Chicken Wings. Wenn wir das tun, dann verherrlichen wir Gott. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, hat er uns gegeben, damit wir sie genießen. Und das betrifft nicht nur Nahrung, es betrifft auch das, was wir schaffen als Kulturschöpfer, wie wir gesagt haben. Die Musik, der Film, die Serie und all das Ganze, was wir so genießen, Kunst, alles Gaben Gottes, sollen wir genießen. Aber mach sie nicht zu deinen Götzen und vor allem pervertiere sie nicht. Das ist das Problem. Gott gibt uns Gaben, unsere Sexualität zum Beispiel, aber die pervertieren sie und sie wird zu Pornografie zum Beispiel. Aber genieße Gottes Gaben. Aber genieße sie nach Gottes Sinn. Wenn du Musik hörst, dann hör gute Musik von guten Artisten, aber achte darauf, dass da nichts Gott Widersprechendes ist. Mach keine Kompromisse. Gott hat uns die Gaben gegeben, dass wir sie genießen. Und eine letzte Frage, die mich uns stellen will, und dann wollen wir schließen. Warum hat uns Gott die Gaben gegeben? Warum gibt er uns Gaben, dass wir sie genießen? Ich lese mal einige Worte von meinem Pastor aus meiner Gemeinde in einer Predigt, die phänomenal war. Und wie er das erklärt, warum gibt uns Gott Gaben? Wozu gibt er uns Gaben, damit wir sie genießen? Er sagt das Folgende. Der Genuss von Gottes Gaben dient und verstärkt unsere Liebe für Gott, indem er geistliche Kategorien in unserem Denken und unserem Fühlen schafft, um mehr von Gott eingenommen zu sein und uns an ihm zu erfreuen. Sagt weiter, Gottes Gaben trainieren sozusagen die Geschmacksnerven unserer Seele und sie geben uns immer mehr neue Kategorien von Gott und wie schön und herrlich er ist. Was heißt das? Das heißt, Gott gibt uns Gaben, damit wir mehr begreifen, mehr verstehen, mehr einen Eindruck davon bekommen, wie er ist, wer er ist und damit wir uns an ihm erfreuen. Wenn du Nutella isst, dann isst du Nutella und kriegst ein Gefühl dafür, wie süß, wie schön Gott ist. Ihr wisst, was ich mit süß meine. Gott ist nicht süß, aber wie schön, wie lieblich Gott ist. Das heißt nicht umsonst, schmecket und seht, wie süß der Herr ist. In Psalm 34. Dazu gibt uns Gott die Gaben, damit wir uns an ihn erfreuen und ihn dadurch verherrlichen. Deshalb ist der Ausspruch von dem bekannten Theologen und Pastor, den er kennt, John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Also, ich umschreibe das mal, Gott wird vollkommen in uns verherrlicht, wenn wir vollkommen erfüllt sind in ihm. Oder wie Charles Simeon, ein alter Puritaner, sagte, freu dich an Gott in allem und erfreu dich in allem an Gott. Gott gibt uns Gaben, damit wir sie genießen. Und wir verherrlichen Gott, indem wir das tun. Die Freizeit, die du verbringst. Genieße es und verherrliche Gott dadurch. Also wir schließen und ich fasse noch einmal zusammen. Wie verherrlichen wir Gott? Wir verherrlichen Gott, indem wir seine Göttlichkeit anerkennen. Zweitens, wir verherrlichen Gott, indem wir unsere gottgegebene Rolle als Menschen leben. Und das bedeutet, dass wir Reflektoren Gottes sind, dass wir königliche Verantwortungsträger sind, dass wir kreative Diener Gottes sind und dass wir Priester sind. Und wir verherrlichen Gott, indem wir Gottes Gaben genießen. Unsere Identität als Mann und Frau, unsere Sexualität, die Nahrung oder sonstige Gaben, die Gott gibt. Also lasst uns all das tun, was wir gerade gehört haben. Ich hoffe, ihr nehmt das mit, es war sehr viel. Aber lasst uns das tun zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria. Und ich bete mit uns. Danke, Vater im Himmel, dass du uns geschaffen hast, damit wir dich verherrlichen. Und dass wir wissen dürfen, dass dich zu verherrlichen und Lebensgenuss und Erfüllung zu finden nach deinem Sinn, nach deinem Maßstab sind. Dass wir nach deinem Ebenbild geschaffen sind, damit wir dich verherrlichen. Und dass du uns gemacht hast als deine königlichen Repräsentanten, als deine Priester. Herr, vergib uns da, wo wir unserer Bestimmung, unserem Ruf, unserer Rolle nicht gerecht geworden sind. Und hilf uns, dass wir dir mehr Ehre machen, indem wir dich loben mit unseren Mündern, indem wir deine Göttlichkeit anerkennen und indem wir deine Herrlichkeit durch unsere Praxis, unser Leben zum Ausdruck bringen. Amen.